Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
So, wunderbar. Herzlich willkommen nochmal hier im Gottesdienstraum. Schön, dass wir Gemeinschaft haben im Heiligen Geist. Herzlich willkommen an den Bildschirmen, auch später bei der Aufnahme. Folgendes Wort möchte ich heute uns lesen. Und zwar aus 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. Ist es bei euch nicht genauso, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid? Verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugutekommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Und durch Christus sind wir erlöst. Wir sehen alles durch Christus. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, so soll er auf den Herrn stolz sein. Amen. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit öffnest, dass dein Wort für uns heute Geist und Leben ist. Amen. Wie wirst du errettet? 1000 Antworten gibt es da. Und alle sind verschieden. Die Frage ist, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Und Geschwister, diese Wahrheit war die Tausenden von Jahren, bis Christus gekommen ist, verherrlicht worden ist, ein Geheimnis. Aber uns ist es offenbar und dieses Geheimnis wollen wir erkennen. Wer ist ein Christ, ist die erste Frage. Was sagt Gott? Wir Menschen können vieles sagen, aber was sagt Gott? Wie kommen wir in Christus? Wir lesen und hören immer wieder gerade auch in Christus, in ihm. Ja, was bedeutet denn das in Christus und in ihm? Und wie kommen wir in Christus? Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Dann wird uns der Adnan fragen, hast du den Geist Christi? Das ist eine seiner Spezialfragen. Hast du den Geist Christi? Und schließlich wird er uns über die Herrlichkeit des Christus aufklären. Wer ist ein Christ? Wenn wir den Statistiken glauben wollen, so gibt es heute in unserer Zeit weltweit mehr als 2 Milliarden Christen. Wir lesen in Wikipedia, die zahlreichen Konfessionen bzw. Kirchen innerhalb des Christentums lassen sich in 4 Hauptgruppen zusammenfassen. Die römisch-katholische Kirche, erstens. Zweitens die orthodoxen Kirchen, drittens die protestantischen und viertens die anglikanischen Kirchen innerhalb des Christentums. Aber wir sind ja nicht alleine auf dieser Welt, es gibt ja noch andere, die für sich beanspruchen, den Weg zu kennen, den Weg zu Gott. Derzeit leben etwa 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Und bist du dir bewusst, dass deine Frau oder dein Mann unter 7,5 Milliarden genau der Richtige ist oder die Richtige ist? Bist du Gott dafür dankbar? Dankst du Gott für deinen Ehepartner? Die Religionen der Welt, Angaben in Milliarden Menschen. 2,26 Milliarden Christen, laut Statistik. 1,57 Milliarden Moslems, 0,9 Milliarden, also 900 Millionen Hindus und dann haben wir noch 2,77 Milliarden Sonstige und Ungläubige. Es gibt ja noch Buddhisten und so weiter und so fort. 2,77 Milliarden Sonstige oder Ungläubige, die an gar nichts glauben. Die Frage ist natürlich, was glauben denn die anderen Milliarden, die 2,26 Milliarden Christen, was glauben denn die? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir jemanden fragen, der ein Namenschrist ist und wir fragen ihn, was bedeutet das? Es ist interessant, was man da hört. Jedenfalls nicht die Wahrheit. Jetzt ist die Frage, wer sich überhaupt Christ nennt und wie er es geworden ist. Die allermeisten glauben, deshalb Christen zu sein, weil sie als Baby christlicher Eltern von einem besonderen Priester mit Wasser besprengt wurden. Die katholischen Christen glauben nicht, dass wenn ein evangelischer Pfarrer das Baby besprengt, dass die wirklich gerettet sind. Nur wenn dich der katholische Pfarrer besprengt hat, der ja vom Bischof gesalbt ist und der wiederum auf den Stuhl Petri zurückgeht, dann bist du errettet. Also wenn du von einem evangelischen Pfarrer getauft bist, vergiss es, gehst du in die Hölle. Nur der katholische Pfarrer, der hat die Salbung von Gott. Andere wiederum glauben, sie seien Christen, weil sie Ja zu Jesus gesagt haben und ihn als Erlöser angenommen haben. Wieder andere sind der Meinung, dass sie vor Gott bestehen können, weil sie ordentliche Menschen sind, der Humanist, und nichts Böses getan haben. Zusammengefasst erkennen wir in all diesen Aussagen, dass es die Entscheidung des Menschen ist, ob er Christ ist oder nicht. Also der Mensch entscheidet, ob er Christ ist oder nicht. Und er sagt auch, was der Weg ist zur Erlösung. Der Mensch entscheidet es. Manches Mal fragen wir uns, wie kommen die Menschen auf diese Informationen, auf diese Entscheidungen? Woher hast du Informationen von Gott? Woher kennst du Gott? Liest du die Bibel? Nö. Ja, woher hast du dann Informationen über Gott, wenn du die Bibel, sein Wort, gar nicht kennst? Aber das sind die Allerklügsten. Das sind die Philosophen dieser Welt, die genau alles wissen. Was sagt Gott? Jetzt müssen wir uns fragen, was sagt Gott? Was Menschen sagen, ist verwirrend und bringt uns nicht weiter. Jeder hat eine andere Meinung. Die Menschen machen sich ihren eigenen Gott und darum gibt es so viele Götter. Die Hindus, da ist es klar, die haben tausende von Göttern. Woher kommen die? Ja, weil jeder seinen eigenen Gott sich schnitzt, so wie er ihn gerne hätte. Und so ist es bei uns genauso, bei uns Christen genauso. Jeder hat seinen Gott, jeder hat seinen Weg zu Gott. Was sagt Gott und wen interessiert das von den über 2 Milliarden Namenschristen überhaupt? Es ist ja das Schöne, wenn man darüber nachdenkt, dass wir die Braut Christi sind, der Leib Christi, der Tempel Gottes, aber auch die Braut Christi. Und Paulus sagt im 2. Korinther, Kapitel 11, dass er uns als keusche Jungfrau einem Mann zugeführt und mit ihm verlobt hat, Jesus Christus. Eine keusche Jungfrau. Lebst du als keusche Jungfrau? Bist du deinem Herrn treu? Liebst du ihn über alles? Freust du dich, dass der Herr dich heimholt in das Haus des Vaters? Freust du dich, dass wir dann Hochzeit feiern im Himmel mit unserem Herrn Jesus? Freust du dich darauf? Erwartest du seine Ankunft? Lebst du so, dass er dich als keusche Jungfrau mit Freude in den Arm nehmen kann? Psalm 14,3, alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Vor Gott sind alle Menschen Sünder, sogar als Sünder geboren, durch die Erbsünde von Adam her. In Adam sterben sie alle. Sie sind alle verdorben. Vor Gott ist jeder verdorben. Auch du und ich. Ohne Christus. Ohne Christus. Aber in Christus sind wir verherrlicht. Römer 3,12 sagt genau das Gleiche. Alle sind abgewichen, sie sind alle allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Was heißt Gutes tun? Gottes Wort leben. Das heißt Gutes tun. Jesus sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und Gutes tun heißt, das tun, was Gott dir sagt. Und schließlich die Wahrheit herauszufinden, ist es wichtig zu wissen, was Gott, der Schöpfer und Heiland dieser Welt, dazu sagt. Er ist die göttliche Majestät. Er ist der Schöpfer. Er hat dich geschaffen. Und mich. Dazu lesen wir zuallererst im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 1,1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Die Gemeinde, Ekklesia steht hier im Urtext, im Griechischen, Ekklesia, herausgerufen aus einer verlorenen, sündigen Welt, die dem Gericht entgegengeht. Ekklesia, die Gemeinde Gottes in Grafing, Ekklesia, du gehörst zu den Herausgerufenen, zur Versammlung Gottes. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der lebendige Gott wohnt in dir und in uns als Gemeinde, er ist gegenwärtig. Wo zwei oder drei versammelt sind, sagt der Herr. Tröstlich ist für uns, dass er nicht sagt 200 oder 300, sondern zwei oder drei. Das ist tröstlich. Bin ich mitten unter ihnen. Bist du dir bewusst, der Herr ist hier. Der lebendige Gott ist anwesend. Wir sind der Tempel, das Haus des lebendigen Gottes. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus. Du bist ein verlorener Sünder, aber in Christus bist du ein Geheiligter. In Christus, den berufenen Heiligen. Du bist berufen und in Christus bist du geheiligt. Gott hat dich berufen. Wenn ich mit Adnan so drüber diskutiere, dann reden wir drüber und dann sind wir uns einig, wenn du 5 Kinder hast oder 4, dann weißt du genau, welchem Kind du was zutrauen kannst. Ziemlich genau. Und wenn Gott uns beruft, dich und mich beruft und andere 99 nicht, dann weiß Gott, warum nicht. Weil er die Zukunft kennt. Weil er genau weiß, dass du es ablehnen wirst. Weil er genau weiß, dass du es nicht wertschätzt. Weil er genau weiß, dass dein Herz voller Rebellion ist und du Gottes Gnade nicht willst. Das ist die Prädestination. Das ist die Vorhersehung und Vorherbestimmung. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Sehen wir es? Herrn, nach der Verherrlichung, Apostelbrief, Herr Jesus, unseren Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Petrus sagt uns, je mehr wir Gott und den Herrn erkennen, umso mehr Gnade und Frieden wird uns zuteil. Es hat was mit Gemeinschaft zu tun. Das Wort studieren, Gott erkennen durch Gemeinschaft, durch Gebet. 1. Korinther 1,4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes. Es ist eine Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Da haben wir es wieder. Die Gnade Gottes in Christus. In ihm, in Christus, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, allem Wort und aller Erkenntnis. Nicht reich gemacht wie Israel. Das irdische Volk Gottes. Israel, wenn gehorsam war dem Wort Gottes, hat Gott versprochen, du wirst reich sein und gesund sein. Und Abraham war über die Maßen reich. Salomo, der Tempel Salomos oder David, über die Maßen reich, das war das irdische Volk. Aber wir, Geschwister, wir sind eine ganz andere Heilskörperschaft. Wir sind ein neuer Mensch in Christus. Wir haben in dieser Welt nichts. Der Paulus sagt, wir sind der Kehricht dieser Welt. Warum? Weil Gott uns im Charakter formt, weil Gott uns auf ewig als Kinder an seinem Tisch haben wird. Im tausendjährigen Reich, Geschwister, wird der Herr Jesus das irdische Reich verwalten. Christus hier auf der Erde, irdisches Jerusalem. Wir werden beim Vater sein im himmlischen Jerusalem, auch im tausendjährigen Reich. Dort ist unsere Heimat. Wir sind Himmelsbürger. Im Gegensatz zu Israel, das Erdenbürger sind. Und weil die Juden und die Nationen den Heiland verworfen haben, hat Gott das Volk beiseite getan. Und jetzt ist eine besondere Heilszeit. Jetzt bist du und ich von Gott erwählt als Brautgemeinde. Und wir werden zugerüstet als Braut Christi. Wir werden vorbereitet für den Himmel. Erwarte doch nicht, dass Gott hier dein irdisches Leben segnet, weil dein Segen ist im Himmel, dein Erbe ist im Himmel aufbewahrt. Was du heute schon hast, wird uns der Adnan gleich sagen. Deine Herrlichkeit wird uns der Adnan gleich sagen, was deine und meine Herrlichkeit ist. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Das Zeugnis des Christus. Wir haben ein Zeugnis. Das Zeugnis des Christus. Hier sehen wir, dass Gott beruft und dass wir nur in Christus geheiligt sind. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich und der Vater sind eins. Niemand kann Jesus den Herrn nennen außer durch den Heiligen Geist. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Verstehen wir, Geschwister? Es ist die Entscheidung Gottes. Und weil du berufen auserwählt bist, schenkt dir Gott diese Gnade, dass der Heilige Geist dich überführt von deinem elenden Sündertum, dass du erkennst, ich bin ein Sünder vor dem heiligen Gott, ich bin ein Sünder. Und das ist die Gnade, dass Gott dir diese Erkenntnis schenkt und dass du Buße tust, auf deine Knie fällst, Gott um Verzeihung bittest und Kraft empfängst durch den Heiligen Geist, der uns versiegelt. Und das ist die Anzahlung, die uns Gott schon gegeben hat auf unser himmlisches Erbe, seinen Geist, dass wir ein neues, göttliches Leben haben. Das ist das größte Geschenk, was wir uns je vorstellen können. Gottes Leben in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ohne in Christus zu sein, sind wir nicht geheiligt. Und der Christus, Geschwister, der Christus, der Leib Christi ist diese universelle, weltweite Gemeinde. Aber für dich und für mich ist es die örtliche Ortsgemeinde, die Versammlung Gottes. Und du kannst nicht wie ein Schmetterling mal bald dahin schwirren, bald dahin, unverbindlich. Du hast überhaupt keine Aufgabe am Leib Christi. Aber das Wort Gottes sagt, jeder von uns ist ein Glied und einer unterstützt den anderen. Wie kannst du da unverbindlich von Blüte zu Blüte hüpfen wie ein Schmetterling? Du hast eine Heimat. In Christus bedeutet, du bist einer Gemeinde zugehörig, du bist eingegliedert. Ohne in Christus zu sein, sind wir nicht geheiligt. Es ist Gnade von Gott, berufen und in ihm, in Christus zu sein. Du möchtest nichts anderes, als dass du Teil bist, dass du ein Stein bist, in dem Haus Gottes, wo Gott wohnt, in seinem Tempel. Wir sind der Tempel Gottes als Gemeinde. Hier wohnt Gott. Und weil Gott in uns wohnt, heiligen wir uns. Und was heißt geheiligt? Abgesondert von der Welt. Vollkommen abgesondert von der Welt. Du denkst nicht mehr wie die Welt. Du bist nicht mehr wie die Welt. Du lebst nicht mehr wie die Welt. Du lebst wie Christus. Du bist himmlisch gesinnt. Verstehen wir, Geschwister? Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir dürfen uns nicht orientieren an Israel im Alten Bund. Wir dürfen uns nicht orientieren am tausendjährigen Reich, wenn der Herr hier auf Erden regiert. Wir sind Himmelsbürger. Aber wir müssen verstehen, was das bedeutet. Wie kommen wir in Christus? Dazu sagt uns das Wort etwas ganz und gar Eindeutiges. 1. Korinther 12, 12, wie der Leib einer ist und viele Glieder hat. Alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele, ein Leib, so auch der Christus. Gehörst du zu einem Leib? Bist du Glied an diesem Leib? Hast du eine Funktion, eine Aufgabe an diesem Leib? Wenn nicht, musst du dich fragen, bin ich in Christus? Weil er ist das Haupt und wir sind der Leib. Und er wirkt durch uns den Leib. Verstehen wir, Geschwister, diese Welt verflucht Gott. Diese Welt richtet Gott. Diese Welt will von Gott nichts wissen, ist gottlos. Aber Gott hat einige Lichtpunkte, hier ein Lichtpunkt und hier in dieser finsteren Welt, die ihn loben und preisen und verherrlichen. Und Gundi, danke für das, was du einleitend gesagt hast. Wir sind die Lichtpunkte. Verstehen wir, Geschwister, wie Gott es schätzt, dass es ein Volk gibt, ein himmlisches Volk, die Gott ehren. Unsere wichtigste Berufung, weißt du, was unsere wichtigste Berufung ist? Gott zu loben und zu preisen, ihn zu verherrlichen. Das ist deine und meine wichtigste Berufung. Gott zu preisen. Hab doch Gemeinschaft mit seinem Leib. Sei doch in Christus. Versteh doch, was Gott möchte. Wir haben drei Hauptaufgaben als Christen, als Gemeinde. Aber die erste und wichtigste Aufgabe für mich ist, Gott zu loben und zu preisen, wo die ganze Welt ihn ignoriert, ja, verflucht und gottlos ist. Gegenüber dem, der diese ganze Welt geschaffen hat, der die Sonne scheinen lässt, der den Pflanzen Wachstum gibt, die Ernte schenkt, diesen Gott lehnt diese verlorene Welt ab. Sie wollen ihn nicht. Sie haben den Sohn Gottes ans Kreuz nageln lassen durch die Römer. Aber du und ich, wir sind Lichtpunkte in dieser finsteren Welt. Und Gott freut sich über unsere Anbetung, über unseren Lobpreis. Geschwister, das dürfen wir nicht versäumen. Das ist das Allerwichtigste in unserem Leben. Gott ist unser Leben. Christus ist unser Leben. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Du kannst nicht entscheiden, was du am Sonntag machst. Du bist Teil des Leibes Christi. In einem Geist sind wir zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, Sklaven oder frei, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wir sind ein neuer Mensch in Christus, eine neue, vollkommen neue Schöpfung Gottes. Es hat mit dem irdischen Volk nichts zu tun und mit dem tausendjährigen Reich nichts zu tun. Wir sind ein Himmelsvolk. Also weder die Besprengung eines Babys noch die Taufe mit dem Wasser als Erwachsener macht uns zu Christen. Sondern nur die Taufe im Heiligen Geist in den Christus hinein zu einem Leib, dem Leib des Christus, in dem jeder von uns ein Glied ist und der Herr Jesus das Haupt. Der Herr Jesus ist als Haupt im Himmel und wir, sein Leib, sind hier auf der Erde. Und durch uns baut Jesus Christus die Enklave Gottes in einer verlorenen und verfluchten Welt, die dem Gericht entgegengeht, die Gott verachtet, ihn links liegen lässt, ihn wegdiskutiert. Aber wir sind die Lichtpunkte. Ihr seid jetzt das Licht dieser Welt, sagt der Herr Jesus. Das Haupt ist im Himmel, wir sind auf der Erde. Aber als Herausgerufene. Das ist eine Irrlehre, dass wir uns dieser Welt anpassen müssen, damit die Welt zu Gott kommt. Nein, wir müssen die Menschen herausrufen aus der Welt. Nicht, dass wir der Welt gleich werden, sondern dass wir die Menschen herausrufen, dass sie Christus gleich werden. Ja klar, wenn wir Massen wollen, werden wir uns der Welt gleich machen. Aber wir sind Ekklesia, die herausgerufene Versammlung, die Heiligen Gottes in Christus Jesus. Geschwister, was für ein gewaltiges Geheimnis, das uns offenbart ist. Und zwar herausgerufen aus einer Welt, die ganz und gar gottlos lebt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht hat. Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Jetzt ist die Frage: Wie bekommen wir den Heiligen Geist? Bekommen wir den durch Handauflegung eines besonders gesalbten Apostels? Bitte, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch, kein Lehrbuch. Das ist wichtig, dass wir uns nicht an der Apostelgeschichte orientieren. Weil, verstehen wir, Geschwister, wir sehen einmal, dass der Heilige Geist durch Handauflegung der Apostel gegeben wurde. Ein andermal sehen wir, dass der Herr Petrus dem Cornelius und seinem ganzen Haus das Wort Gottes verkündigt und der Heilige Geist fällt auf das ganze Haus. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, das war eine besondere Heilssituation, der Übergang vom Judentum zum Christentum. Das waren besondere Situationen, wir dürfen uns nicht für die Gemeinde an der Apostelgeschichte orientieren. Das ist interessant zu lesen, wie Gott damals besonders gehandelt hat in diesem Zwischenstand, in diesem Übergang. Für uns als Gemeinde ist das Geheimnis Gottes offenbart in der Lehre Jesu Christi und die finden wir in den Apostelbriefen. Für uns sind die Apostelbriefe die Lehre Christi für die Gemeinde und das ist für uns relevant. Und das ist wichtig, Geschwister, dass wir über alles, wie Gott uns sieht und wie Gott die Gemeinde sieht, dass wir das in den Briefen studieren. Nicht im Alten Bund und nicht im tausendjährigen Reich, nicht in den Evangelien. Da finden wir nur andeutungsweise vom Herrn was, nicht in der Apostelgeschichte. Die Lehre Christi für die Gemeinde finden wir in den Briefen der Apostel. Und sie blieben ständig in der Lehre der Apostel. Im Brotbrechen hatten Gemeinschaft hier und dort in den Häusern. Stimmt's? Also. Galater 3,1, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wird? Wie empfängst du den Heiligen Geist? ein besonders gesalbter Prophet aus Amerika, legte die Hände auf, du fällst um. Nein, nein, nein. Jetzt sind wir in den Apostelbriefen. Jetzt sind wir in der Lehre Christi für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja, aber Jesus sagt doch, wir sollten beten um den Heiligen Geist. Ja, das waren die Jünger, die haben auch im Obergemach gebetet für den Geist, bevor er zu Pfingsten ausgegossen wurde. Aber er ist ein für alle Mal ausgegossen jetzt. Und ob du den Heiligen Geist empfängst, ob Gott dir den Heiligen Geist gibt, ist Gottes Entscheidung, nicht deine. Du kannst ablehnen oder annehmen. Aber Gott entscheidet, ob er dir ein neues Leben gibt in Christus Jesus, indem er seinen Geist in dir wohnen lässt. Das ist Gottes Gabe, Gottes Gnade. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Müssen wir beten für den Heiligen Geist? Nein! Wir sehen gleich hier ganz explizit, wie du den Heiligen Geist empfängst und ich. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken, damals waren die sehr gesetzesorientiert nach dem jüdischen Gesetz, oder aus der Kunde des Glaubens? Und darum geht es mir. Hast du den Heiligen Geist empfangen durch irgendwelche Werke, durch irgendwelche andere Werke? Oder hast du den Heiligen Geist empfangen durch Glauben? Durch Glauben hast du ihn empfangen. Galater 3,13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Bitte brenn das in dein Gedächtnis. Den Heiligen Geist empfängst du durch den Glauben. Und wie empfängst du den Glauben? Sehr gute Frage. Hier wird klar, dass wir den Heiligen Geist durch den Glauben empfangen, nicht durch Handauflegung. Die Neuapostolischen, die sagen, ja, wir haben heute wieder neue Apostel und durch die Handauflegung dieser neuen Apostel empfängst du den Heiligen Geist. Das ist eine Irrlehre. Gott sagt uns eindeutig in der Lehre für die Gemeinde, durch Glauben, nur durch Glauben. Und jetzt ist die Frage, wie werde ich voll Geistes? Epheser 5, hör auf zu lügen, zu betrügen, zu stehlen, zu huren, zu saufen. Und dann kann der Heilige Geist in dir Raum gewinnen. Ordne das Fleisch unter. Töte die Werke des Fleisches, haben wir letzte Woche gehabt. Begierden, Triebe des Fleisches. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und nur aus dem Wort Gottes. Nicht aus Wundern, nicht aus Schauen. Aus dem Wort Gottes. Es ist Geist und Leben. Das Wort Gottes ist Geist und Leben. Liest du das Wort betend, hast du Gemeinschaft mit Gott. Römer 1,17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Und wir erinnern uns, der Glaube ist ein Gnadengeschenk Gottes. Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Unsere Errettung ist durch Glauben. Der Empfang des Heiligen Geistes ist durch Glauben. Die Taufe in den Christus Jesus hinein ist durch Glauben. Nur durch Glauben, keine besonders gesalbten Priester oder Apostel oder Propheten. Nur durch Glauben, aus Gnade von Gott, als Geschenk. Natürlich kannst du es ablehnen. Aber du kannst es nicht annehmen, wenn es Gott dir nicht anbietet. Verstehen wir? Irgendeine Besprengung als Baby, als Wassertaufe, als Erwachsener oder irgendeine mystische Formel nachgesprochen. Das rettet dich nicht. Nur wenn Gott dir seinen Geist gibt, wenn du den Geist der Sohnschaft hast. Und wie empfängst du den? Aus Glauben. Das Wort Gottes reinigt unser Herz, unsere Seele. Im Wasserbad des Wortes sind wir gereinigt. Und jetzt kann Gott uns versiegeln mit dem Heiligen Geist. Und jetzt, Geschwister, beginnt das Wachstum in Christus. In Christus. Und das geht ohne Gemeinde nicht. Der Finger, wenn er vom Leib abgeschnitten ist, irgendwo stirbt er. Du musst Teil des Leibes sein. Gottes Gabe. Aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Gott entscheidet, Gott gibt dir diese Gnade. Galater 3,26, denn ihr alle seid Söhne Gottes durch was? Durch Handauflegung eines Apostels? Nein, durch den Glauben in Christus Jesus. Ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben und durch nichts anderes. Bei der Wiedergeburt hast du das ganze Paket bekommen. Die Reinigung deines Herzens durch das Wort, Wasserbad im Wort, neues geistliches Leben von Gott in uns. Denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Und jetzt ist ganz wichtig, was uns Johannes sagt, der Täufer, Matthäus 3,11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Wer tauft mit dem Heiligen Geist? Der gesalbte Prophet aus Amerika? Nein, Jesus. Das macht Jesus persönlich und da braucht er niemanden. Das macht Jesus persönlich. Da braucht er niemanden. Und du empfängst das im Glauben, aus Gnade von Gott. Werdet euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Da gibt es also welche, die sind ganz verrückte, die beten dann, Gott, taufe mich doch mit Feuer. Die sagen, Wiedergeburt hast du nur den Geist in dir. Jetzt brauchst du eine zweite Erfahrung, der Second Blessing. Ja, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und dann die höchste Weihe ist dann die Taufe mit Feuer. Nur, wenn wir das weiterlesen, zwei Verse weiterlesen, dann steht da drin, dass der Herr seinen Weizen in die Scheune sammeln wird und die Spreu wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Diese Toren beten um das Gericht Gottes, weil das Feuer, die Feuertaufe ist das Gericht Gottes, wenn Jesus Christus wiederkommt. Die sind so verblendet, dass die für ihr eigenes Gericht noch beten. Taufe mich mit Feuer, oh Herr, taufe mich doch mit Feuer. Hast du den Geist Christi?
Ja, Geschwister, wir haben gerade gehört von Reinhold, die Lehre Christi für die Gemeinde finden wir nicht in den Evangelien, nicht in der Apostelgeschichte, sondern in den Briefen. Warum? Ja, weil das Geheimnis der Gemeinde des Christus erst dem Paulus offenbart wurde. Vorher war dieses Geheimnis, die Gemeinde, niemandem bekannt. Weder der sichtbaren noch der unsichtbaren Welt. Nicht mal die Engel kannten das Geheimnis. Ja, wie? Es gab doch auch eine Gemeinde in Jerusalem, jüdische Gemeinde, war eine Gemeinde. Das Geheimnis der Gemeinde, das Geheimnis des Christus ist es. Das heißt, die Gemeinde der Kinder Gottes. Das ist, was offenbart wurde. Natürlich gab es die jüdische Gemeinde vorher und wird sie auch weiterhin geben. Im Moment sind sie beiseite getan. Aber das Geheimnis kannte keiner. Niemand. Es gab nur Andeutungen von unserem Herrn in den Evangelien, als er auf der Erde war. Hast du den Geist Christi? Diese Frage ist sehr interessant. Die stellen sich viele Menschen. Auch viele, die hier zu uns kamen und gingen, zeitweise da waren. Fragen, ja, habe ich eigentlich den Geist Gottes? Wie weiß ich das? Interessante Frage. Die können wir uns auch stellen. Das ist nicht verboten. Entweder wissen wir es oder wissen wir es nicht. Da wissen wir mindestens, woran wir sind. Wir sind aus dem Wort Gottes gezeugt durch den Glauben. Und wenn wir den Geist Gottes haben, wie haben wir den Geist Gottes bekommen? Durch den Glauben. Wie haben wir den Glauben empfangen? Durch das Wort, durch das Wasserbad des Wortes. Und wenn das unser Wesen ist, dann lieben wir das Wort. Wenn wir wirklich vom Neuen gezeugt sind durch das Wort, dann lieben wir das Wort. Hast du den Geist Christi? Dann liebst du das Wort. Liebst du das Wort nicht? Die Wahrheit? Die Wahrheit ist das Wort Gottes. Und zwar die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Nicht ein Wort irgendwo, was deine Meinung geprägt hat. Und wenn du etwas Abweichendes in dem Wort hörst, dann wirst du davon nichts mehr wissen. Wir sehen sehr oft Menschen, die auch sagen, ich bin ein Christ. Das hat eine eigene Meinung. Und wenn er etwas hört, was abweichend ist von seiner Meinung, will er nichts mehr von dem Wort hören. Wie? Das Wort Gottes ist doch Gott selbst in seinem Wort offenbart. Wie kann es sein, wenn du aus dem Wort Gottes, also aus Gott gezeugt, haben wir bei der Begrüßung beim Lobpreis von Gunti gehört, aus Gott gezeugt, von Gott nichts wissen willst? Das ist das Kriterium, das Kennzeichen, die Liebe zum Wort Gottes. Bist du bereit, dein Leben, deine Zeit aufzuwenden, um Gemeinschaft mit dem Wort zu haben? Die Freude an dieser Gemeinschaft, hast du sie? Vielleicht hast du sie gehabt und bist erkaltet. Aber wenn du sie gar nicht hast, dann bist du nicht erkaltet, dann bist du tot. Und zwar geistlich. Und deshalb ist es auch, will ich auch uns alle ermutigen, in der Gemeinschaft des Wortes beim geistlichen Austausch dabei zu sein, damit die Liebe zur Wahrheit, zum Wort nicht erkaltet. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich die Zeit mit ihm verbringen. Das ist herrlich. Na, das langt schon am Sonntag oder jeden zweiten Sonntag. Da müssen wir uns prüfen. Sind wir wirklich lebendig, geistig lebendig oder nicht? Und wenn ja, ist der Geist betrübt in uns? Ist die Liebe erkaltet? Ist noch nicht tot, aber erkaltet. Und dann sehen wir in den Sendschreiben, kehrt um. Sonst werde ich über dich kommen und deine Leuchter umstoßen, weil du die alte Liebe verlassen hast. Die ist erkaltet. Also hast du den Geist Christi? Ganz einfach. Wenn du die Liebe zu seinem Wort, zu Gemeinschaft, zu Wort hast, dann hast du den Geist Christi. Ist klar? Wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht gerettet. Römer 8, 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, der Herr sagt, bleibt in meinem Wort, so bleibe ich in euch und ihr in mir. Es gibt keinen anderen Weg. Du wirst aus dem Wort gezeugt und dann musst du in dem Wort bleiben. Bleibst du in dem Wort, dann bleibt der Christus in dir und er auch in dir, du in ihm. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben und Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Auch die sterblichen Leiber werden lebendig gemacht. Wir wissen, wenn wir am Leben sind, wenn der Herr wiederkommt bei der Entrückung, da werden wir verwandelt. Und wenn wir schon gestorben sind, werden wir auferweckt und werden wir den verherrlichten Leib bekommen. Und deshalb sind wir die Erben Gottes und Miterben Christi. Ja, kriegt man nichts, bis wir bei ihm sind? Doch, doch. Eine Anzahlung hast du schon. Ja, was für eine Anzahlung? Ja, von Neuem gezeugt. Und versiegelt mit dem Heiligen Geist, dass du jetzt anfängst, als kleines Baby, langsam bis zur Fülle Christi, bis zur Fülle des Herrn zu kommen, ihm ähnlich zu werden. Dann bist du mit allem zugerüstet, mit allem geistlichen Segen gesegnet. Jetzt bist du dran. Wir haben vorhin gehört von Bunti, denkt dran, euer Vater hat euch gezeugt, der Herr Jesus Christus leitet euch, ihr geht den Weg. Und wir eben gehen den Weg. Es reicht nicht, wenn wir sagen, ja, der Vater hat uns gezeugt und der Herr leitet uns. Und was machen wir? Lassen wir uns abschleppen. Nein, wir laufen ihm hinterher. Wir sind seine Nachfolger. Wir legen uns nicht in der Leiterwagen und sagen, zieh doch. Gib mir. Hey, warum ziehst du nicht mehr? Nein, Er ist vorgegangen und wir müssen ihm nachlaufen. Es ist klar, wer den Geist Christi hat. Okay, weiter Vers 12. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Es spricht wen an? Die Christen. Er schreibt an die Christen in Rom. Hey, sterben? Wir sind doch Kinder Gottes. Ja, ja. Es gibt viele Kinder, die geboren werden und da trotzdem sterben. Das eine Kind gleich nach der Geburt, das andere Kind vielleicht mit einem halben Jahr oder einem Jahr. Traurig. Das wollen wir nicht. Die Eltern passen sehr gut auf, dass die Kinder nicht sterben. Aber es gibt Kinder, die so leben, dass sie trotzdem sterben. Und der Mensch hat mal den freien Willen. Ob er den Vorbild der Eltern folgt, dem Vater folgt oder nicht. Er kann natürlich in irgendwelche Drogen und irgendwelche Milieus sich begeben und ist sein Leben frühzeitig beendet. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind heilig, weil wir in Christus sind. Und nur das rettet uns. Jetzt gehen wir zum letzten Punkt über die Herrlichkeit des Christus. Wir lesen sehr viel über die Herrlichkeit des Christus. Das priesterliche Gebet Johannes 17 lesen wir auch sehr viel über die Herrlichkeit des Christus. Vater, verherrliche mich, wie ich früher bei dir verherrlicht war, meine Herrlichkeit, die ich hatte. Ich sitze jetzt verherrlicht zu Rechten des Vaters. Und diese Herrlichkeit strebt natürlich die ganze Welt. Also nicht diese Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit. Die Herrlichkeit strebt die ganze Welt an. Jeder möchte herrlich erscheinen, egal wie. Schönheit, Reichtum, Macht, Herrschaft, Regierung. Das ist, was die Leute wollen. Stärke, Gesundheit. Das ist, was die Welt anstrebt. Ja, wir sind doch verherrlicht. Der Christus ist verherrlicht. Ist das auch, was wir anstreben? Die Welt kann heute die Herrlichkeit des Christus nicht erkennen. Dadurch, dass wir aus dem Wort Gottes neu gezeugt sind, sind wir eine neue Kreatur. Wir sind in himmlische Ränge versetzt worden, in die himmlische Herrlichkeit versetzt worden. Aber diese himmlische Herrlichkeit, die in dir wohnt, sieht die Welt nicht. Sieht sie nicht. Ja, das ist aber enttäuschend. Mensch, ich bin ein Kind Gottes und das erkennt keiner. Das war für unseren Herr Jesus Christus nie anders. Kind Gottes ist auf die Erde gekommen und hat sogar Zeichen und Wunder vollbracht. Und die haben nicht erkennen wollen, dass er der Sohn Gottes ist. Nachdem er keine Ruhe gegeben hat und treu seinen Auftrag bis zum Ende ausgeführt hat, haben sie ihn gekreuzigt. Die wollten schon viel eher ihn umbringen, aber die Zeit war noch nicht reif. Aber als die Zeit gekommen war, haben sie ihn gekreuzigt. Und das ist auch klar, dass für uns auch manchmal frustrierend ist, dass keiner von dieser Herrlichkeit etwas sieht. Aber wir wissen, das hat uns der Herr vorher gesagt, dass die Welt euch auch nicht erkennen wird, weil sie mich auch nicht erkannt hat. Als der Herr auf der Erde war, hat die Welt seine Herrlichkeit und ihn als den Sohn Gottes nicht erkannt. Johannes schreibt, Evangelium Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Das gilt auch für uns als seine Nachfolger. Die Welt kann unsere Herrlichkeit in Christus nicht erkennen. Ja, wie? Wie soll sie das erkennen? Wenn ich mir den Gunti anschaue, das ist ein ganz normaler Mensch, sieht genauso aus, angezogen und so weiter. Der hat nicht mal besondere Klamotten. Wir waren jetzt in Ohio, da haben wir die Amish-Bibel gesehen, da sieht man mindestens, sie haben eine besondere Kleiderordnung. Ne? Aber da kann man den Gunti gar nicht mal unterscheiden von irgendeinem anderen Menschen hier auf dieser Erde. Geht nicht. Die Welt kann unsere Herrlichkeit in Christus nicht erkennen. Weil der natürliche Mensch nichts vom Geist Gottes, der in uns ist, vernehmen bzw. erkennen kann. Der geistliche Mensch wird sofort erkennen, hey, der hat die Herrlichkeit Gottes. Er hat die Herrlichkeit Gottes. Und in erster Linie, dadurch, dass er die Liebe zur Wahrheit hat. Und wer die Liebe zur Wahrheit hat, wird auch die Frucht des Geistes Gottes, der in ihm wohnt, auch hervorbringen. 1. Korinther 2,6. Wir reden, schreibt der Apostel Paulus, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Weil die Weisheit dieser Weltzeit ist Torheit vor Gott. Und die Weisheit Gottes ist für die Herrscher dieser Weltzeit auch eine Torheit. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Klingt sehr respektvoll. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis. Also das Wort Gottes ist ein Geheimnis für die Welt. Verstehen es nicht. Die können nichts vernehmen. Du kannst erzählen, das ist ein Buch mit 7 Siegeln, verstehen nichts. Nur Bahnhof. Höchstens sagen sie, das ist bescheuert, das lass ich ihnen mal reden, Ruhe geben. Oder jetzt halt die Klappe, deshalb soll man die Perlen vor die Säue nicht werfen. Sonst werden sie die Perlen fressen und euch nachher auch als Nachspeise. Im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorher bestimmt hat. Zu unserer Herrlichkeit. Die aber die Welt jetzt nicht vernehmen kann. Nicht in der Lage, sie zu vernehmen. Die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, wie bei unserem Herrn, hätten sie seine Herrlichkeit erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Das hätten sie nie gemacht. Wäre seine Herrlichkeit äußerlich gewesen, was sie eigentlich sich gewünscht hätten. Die wollten einen König haben, der sie befreit aus der Herrschaft der Römer, der ein Riesenreich errichtet, was viel größer als das Reich von David und Salomon und was weiß ich, alles andere. Das ist alles äußerlich. War es aber nicht. Er sagt, mein Reich ist nicht aus dieser Welt. Da haben sie die Herrlichkeit, seine Herrlichkeit, nicht erkannt. Und deshalb haben sie gesagt, kreuzige ihn. Der will uns einreden, wir sollen weiterhin unter der Herrschaft der Römer bleiben. Keine Revolution anzetteln und keine Selbstständigkeit erhalten, dass wir selber herrschen, wie uns verheißen ist. Und das ist das Problem der Menschheit insgesamt und unserer Zeit sowieso, dass die Menschen das Wort Gottes nehmen und nicht unterscheiden, was Gott wem was gesagt hat. Aber wir wissen auch, haben wir vorhin auch gehört, fand ich auch sehr schön, dass Gott die Zukunft kennt und deshalb weiß auch, wem er was anvertraut und wem nicht. Sag, was willst du ihm geben? Ich schmeiße es ihr weg. Ob das Kinder sind oder Mitarbeiter sind oder Freunde oder Bekannte oder Verwandte, du vertraust jemandem was an, wo du als Mensch sogar, der nicht so viel weiß für die Zukunft, dass er mit diesem Anvertrauten umgehen wird und umgehen kann. Und wenn nicht, dann gibst du ihm nicht. Jetzt sagt er, ja, du bist ungerecht. Warum hast du dem das gegeben und mir nicht? Ja, du schmeißt es eh weg. Warum soll ich dir das geben? Du schmeißt es eh weg. Du machst nichts draus. Also heute und hier auf der Erde hat die Welt unseren Herrn nicht erkannt, seine Herrlichkeit nicht erkannt und so erkennt sie auch uns nicht als die Kinder Gottes und auch die Herrlichkeit, die in uns ist, erkennt sie auch nicht. Aber dann, wann ist dann? wenn der Herr wiederkommt, dann wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Da wird die Herrlichkeit sichtbar für die Welt. Seine Herrlichkeit wird auf der Erde offenbart werden und er wird als König der Könige und Herr aller Herren begrüßt werden und wir mit ihm. Wir werden auch offenbart. Dann wird die Welt erkennen, ob sie den Geist Gottes zu dem Zeitpunkt hat oder nicht. Ist völlig gleich. Warum? Weil das nicht mehr verborgen ist. Das ist dann kein Geheimnis mehr. Geheimnis ist immer verborgen. Dann ist es offenbart. Jeder, der heute die Herrlichkeit in dieser Welt und den von Gott verheißenen irdischen Segen vom alten Bund und im tausendjährigen Reich predigt, das haben wir von Reinhold vorhin gehört, das ist was, wonach die Menschen lechzen, ne? Wonach die Menschen anstreben. Wollen sie hier die Herrlichkeit haben? Hier wollen wir Macht. Das ist doch versprochen. Schau mal hier, im Alten Testament, Macht, Reichtum, Gesundheit und so weiter und so fort. Das ist doch uns verheißen. Nein, das ist jemand anderen verheißen. Dann wollen sie mit dir nicht mehr reden. Dann wollen sie mit dir nicht mehr reden. Gestern habe ich auch so ein Gespräch, habe ich Reinhold erzählt, mit jemandem, der sagt, jetzt ist uns alles verheißen. Alles, was im alten Bund verheißen wurde, ist uns auch verheißen. Alles jetzt müssen wir das ergreifen. Wenn du ihm sagst, nein, das ist ein Programm, wie du ein Programm jemanden schickst und sagst, pass auf, am Montag fliegst du nach Hamburg, machst das und jenes, und am Dienstag fliegst du nach Berlin, machst das andere. Dann fliegt er am Montag nach Hamburg und will das, was er in Berlin machen soll, erledigen. Das geht nicht. Aber ich will eigentlich das dort machen. Nee, geht nicht. Das ist, wer ist der Herr, wer ist der Schöpfer, wer ist der Vater, wer ist Gott? Wer hat was geplant? Du kannst doch nicht auswählen. Ja, ich will heute im tausendjährigen Reich leben. Geht nicht. Verwirrt, verblendet, verrückt, Toren. Jeder, der heute die Herrlichkeit dieser Welt und von dem von Gott verheißenen irdischen Segen vom alten Bund und im tausendjährigen Reich predigt und anstrebt, ist ein Verführer, wenn er bewusst das tut. Ein Verführter, wenn er unbewusst das angenommen hat. Oder beides zusammen. Gibt es auch. Die verführt sind, die haben das aber sehr schön empfunden, weil das Fleisch befriedigt natürlich, gell? Und du kannst auch mit dieser Verführung auch viele Leute gewinnen, weil alle Menschen das wollen. Wenn du heute erzählst, ja, dein Erbe ist im Himmel, du sagst, ja, jetzt komm, erzähl mal ein anderes Märchen, jetzt will ich hier was sehen. Hier musst du mir zeigen, im Himmel, ja, spinnst du oder was? Also, wenn er jetzt verführt war und Blut geleckt hat und ihm gefallen hat, die Begierden seines Fleisches gestillt hat, da will er natürlich noch mehr. Da braucht er noch mehr Verführte, die ihm wiederum nachfolgen. Matthäus 15, 14 sagt der Herr, über diese verführten Verführer, okay, was sagt er? Lass sie! Du kannst nichts machen, lass sie! Sie sind blinde Blindenführer. Blinde Blindenleiter. Lass sie, kannst nichts machen. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Kannst nichts machen. Ist gut, kannst nichts machen. Wir werden ihm gleich sein, wenn wir in Christus bleiben, ja himmlisch und nicht irdisch gesinnt sind. Wir haben auch bei der Begrüßung, auch während der Botschaft immer wieder die Stellen gesehen, auch in allen Briefen der Apostel an die Gemeinden ist die Warnung und die Ermutigung und die Ermahnung, bleibt im Geist, wandelt im Geist, bleibt, haltet am Glauben fest, haltet an der Gemeinschaft fest und so weiter und so fort. Warum? Weil die Gefahr da ist, dass die Liebe erkaltet und irgendwann ist das Feuer der Liebe in unserem Herzen aus. Deshalb müssen wir dranbleiben. Und wenn wir dranbleiben, werden wir ihm gleich sein. Und zum Schluss wollen wir über die Herrlichkeit, die uns erwartet, liebe Erben und Miterben Christi, die jetzt schon eine Anzahlung bekommen haben. Nicht so gierig sein, geduldig bleiben. Werdet meine Nachahmer, schreibt der Apostel Paulus, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinen sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Jetzt will ich alles haben. Von Erbe im Himmel will ich nichts hören, weil ich sowieso in den Schmarrn glaube. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Wenn wir das glauben, ja, da kann man nicht mehr auf dem Stuhl sitzen bleiben. Und diejenigen, die jetzt auf dem Stuhl sitzen bleiben, glauben trotzdem, weil sie sich bemühen, ruhig zu bleiben. Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Amen. So verabschieden wir uns heute von allen, die an den Bildschirmen sind oder später die Botschaft hören, und wünschen Gottes Gnade, Kraft, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.